die dritte Folge vom Eskalations-Podcast mit Lisa und Sophia. Und heute wollen wir euch erklären, warum wir eigentlich den Eurovision Song Contest so lieben.
Ganz genau, das ist eine vielgestellte Frage, wenn man mit uns zwei befreundet ist. Da kommen immer
Oh
wieder
ja.
Leute, die sagen so, okay, ich krieg das mit, du feierst es total ab, aber ich check's nicht so. Warum, was ist an dieser Show so toll? Ich schaue mir das an, ich finde es einfach nur blöd. Und dann versucht man zu erklären, warum man das so toll findet. Und es ist einfach super schwierig, finde ich, weil es einfach so unfassbar vielschichtig ist, dass man das gar nicht so richtig in Worte fassen kann. Wie geht's denn dir da?
Mir geht's genauso. Also es ist irgendwie ja so, man hat so super viele Punkte, die man irgendwie gut findet und dann das so in zwei Sätzen zusammenzufassen, wenn man mit jemandem spricht, finde ich auch super schwierig. Und deshalb haben wir uns mal ein bisschen auf die Suche begeben, beziehungsweise wir haben unsere Gedanken mal strukturiert, damit wir jetzt immer, wenn uns jemand fragt, auch diesen Podcast einfach verweisen können, dann kann man sich das da nochmal nachhören. Das spart uns, glaube ich, dann schlaflose Nächte. Weil manchmal geht man auch aus so Gesprächen raus und denkt so, boah, jetzt habe ich das irgendwie gar nicht so auf den Punkt gekriegt, wie ich das gerne hätte sagen wollen. Zumindest geht mir das manchmal so.
Genau, wir sehen uns ja so ein bisschen auch als Vertreter des ESC, dadurch, dass wir so
Oh
große
ja.
Fans sind. Wir wollen das einfach an den Mann bringen. Wir wollen den Leuten erklären, warum das so toll ist und warum wir da so einen Spaß dran haben. Und genau, wir haben uns jetzt einfach mal einen Text angeschaut, den wir noch im Studium mal durchgenommen hatten. Und zwar vom geschätzten Irving Wolter, auch bekannt als Dr. Eurovision, so nennt man ihn tatsächlich, der wissenschaftlich ganz, ganz viel zum ESC geforscht hat. Und sehr spannende Erkenntnisse hatte. Und er hat einen Text geschrieben, in dem er versucht, diese komplette Welt des ESC innerhalb von verschiedenen Dimensionen zusammenzufassen. Und ich finde, das beschreibt ganz gut auch diese Punkte, warum wir das einfach lieben. Weil ich glaube, der Hauptgrund, warum wir sagen, das ist total die unterhaltsame Show, ist, dass man das nicht in eine Schublade stecken kann, sondern es sind so viele Dimensionen, die irgendwie gleichzeitig wirken, bis man einfach, ja, was es einfach so spannend macht.
Absolut. Dieser Text heißt in seiner vollen Länge, nur der Richtigkeit halber, mehr als Musik, die sieben Dimensionen des Eurovision Song Contest und ist von 2006 für all diejenigen, die das nachschlagen wollen oder einfach, damit wir nochmal gesagt haben, wo der ganze Kram eigentlich herkommt. Wollen wir einmal mit der ersten Dimension einsteigen?
Ja, klar. Das ist die mediale Dimension. Ich glaube, das liegt relativ auf der Hand. Es ist halt einfach ein riesen Medienspektakel, bei dem sich über 40 Länder zusammentun, um einfach die fetteste TV-Entertainment-Sendung der Welt abzuziehen. Das an sich ist schon mal krass spannend.
Dabei geht es halt nicht nur um die Länder, die halt auf der Bühne stehen, sondern auch, wer alles dahinter steht. Also auch die Organisation, die Durchführung in der Halle, die Technik, etc. Das ist immer alles ein riesen europäisches Event quasi. Also das Ding ist durch und durch europäisch. Das heißt, auch die Zusammenarbeiter sind sehr häufig Techniker aus Deutschland, irgendwelche Organisatoren aus Schweden, und. Also das ist wirklich das größte Konvolut an Kompetenz, was man in Europa wahrscheinlich so bekommen kann. Und das sieht man ja auch häufig in der Produktion oder in der Durchführung der Auftritte, in welcher Geschwindigkeit das auch abgeht. Das merkt man vor allem, wenn man in der Halle ist und das nicht am Fernsehbildschirm sieht, sondern in der Halle, wie krass schnell die Sachen umbauen und die Bühne ummodeln und so. Die haben ja immer dann nur so ein paar Minuten Zeit. Und das ist schon echt also auch in der Halle, ein mega Aufwand und was die so auf die Beine stellen da, das ist schon echt ganz dicke Sache, was man dann noch so beobachten kann.
Übrigens, Fun Fact, die Bühnen werden super, super häufig, ich glaube dieses Jahr auch wieder, von einem Deutschen designt und konzipiert und gebaut, nämlich Florian Wieder, der macht das. Das ist ein ganz krasser Typ, lohnt sich auch mal das anzuschauen, wenn einen das interessiert. Der designt einfach wirklich Bühnen für alle möglichen Fernsehsendungen. Also da ist immer ein bisschen Deutschland dabei.
Auch wenn wir nicht unter die vordersten Plätze kommen, bei den Bühnen sind wir ganz vorne
Da
dabei.
sind wir ganz vorne,
Auch das
immerhin.
sollte man mal betrachten. So, wir sind gar nicht so abgeschlagen, was die ESC angeht. Eigentlich haben wir immer irgendwie unsere Finger im Spiel, nur halt in der vorderen Tabellenhälfte leider momentan nicht so wirklich. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Kommen wir jetzt zur musikalischen Dimension, wo wir gerade schon so ein bisschen dabei sind. Der ESC ist natürlich eine super Plattform, um ganz viele verschiedene Kulturen halt kennenzulernen, beziehungsweise zu gucken, was die gerade für Musik gut finden oder hören. Natürlich gibt es da irgendwie so, das haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen, so Vorgaben und Reglements, was die Songs angeht, die das halt so ein bisschen links und rechts einschränken, wie zum Beispiel halt diese 3-Minuten-Regel. Aber natürlich, auch das ist eine Challenge, das halt auch umzusetzen mit 6 Mann nur auf der Bühne. Und merkt ja auch, die meisten Sachen sind so ein bisschen angloamerikanisch geprägt. Aber es ist halt eine super Plattform und ganz viele verschiedene Hörrichtungen oder auch kulturelle Prägungen halt kennenzulernen, finde ich.
Das ist halt echt ein super spannendes Thema, weil man muss sich ja natürlich immer vorstellen, es ist ein Wettstreit. Die Länder wählen natürlich die Songs danach aus, oder mit dem Hintergedanken aus, gewinnen zu wollen und überlegen sich dann so, okay, mit welchem Sound können wir gewinnen? Und das allein finde ich schon so spannend, dass man sich praktisch überlegt, man hat jetzt hier irgendwie 40 Songs auf der Bühne und das Land geht immer davon aus, damit haben wir die beste Chance zu gewinnen. Und was für Hintergedanken da dahinter stecken, finde ich auch total spannend, weil dann halt irgendwie, keine Ahnung, ein Ostblockland zum Beispiel sagt, wir machen jetzt einen Titel auf Englisch, weil dann verstehen uns die anderen Länder besser. Das Problem könnte nur sein, dass diese Sängerin aus welchem Land auch immer überhaupt kein Englisch spricht. Ist jetzt zum Beispiel bei der Russin, glaube ich, auch wieder so. Hat einen ganz, ganz üblen Akzent beim Singen. Und dann denke ich mir auch so, okay, war jetzt vielleicht nicht die beste Wahl. Aber das finde ich halt auch total spannend und witzig so, was die Länder dann denken so, das funktioniert am besten bei den anderen. Also das ist ja immer eine Annahme des Gefallens der anderen Länder. So. Das ist eigentlich auch super spannend, finde ich.
Es gibt ja auch ganze Agenturen, die sich dann halt auch richtig mit den Performances auseinandersetzen, die sich überlegen, okay, wie können wir das Land repräsentieren und so. Da sind wir auch schon so ein bisschen bei der 5. Dimension, also der national-kulturellen Dimension, dass man sich nochmal überlegt, wie wollen wir uns darstellen. Da gibt es ganze Agenturen, die sich nur damit beschäftigen, wie kann jetzt Land XY am besten dargestellt werden. Auch das finde ich immer super spannend, zu schauen, wie die Länder sich halt repräsentieren wollen. Es gab zum Beispiel so einen Beitrag Polen vor ein paar Jahren, wo sehr viele freizügige Mädels auf der Bühne standen und man über gesungen hat und so, wo ich mir dachte so, oh mein Gott, wer abgenickt? So, wer hat es abgenickt, dass hier fast barbusige polnische Mädels auf der Bühne stehen und sich irgendwie so tun, als würden sie so Milch, wie heißt das
wie
noch?
So Butterstampf.
Ja, oder so, sowas. Boah, ja. Das war
das war auf jeden Fall ein Highlight.
Ja. Auch das ist halt der ESC, diese ganzen verschiedenen Vorstellungen von nationaler Identität oder von sich selbst halt preiszugeben. Das finde ich halt auch super spannend, immer zu schauen, was da so passiert.
Auf jeden Fall. Ja, die 3. Dimension hat auch mit Musik zu tun, denn es ist natürlich ein musikalischer Wettkampf. Das ist die musikökonomische Dimension. Und das ist halt einfach, dass man, ja, die Frage, kann man damit auch Geld machen, so im Nachhinein? Ne? Ist das irgendwie vielleicht auch aus Musik-Business-Seite eine lohnende Veranstaltung? Inwiefern schlagen sich die Teilnahmen dann auf die Sales aus? Das ist laut Wolter in seinem Text keine besonders relevante Dimension. Der Text ist aber von 2006. Damals war einfach dieses Kommerzielle noch nicht so im Vordergrund oder nicht so ausgeprägt. Es waren relativ wenig Songs, die wirklich irgendwie kommerziellen Erfolg hatten danach. Das ist heute anders, vermuten wir, finden wir, ist unsere Meinung. Das ist jetzt schon irgendwie so jedes Jahr so, schon so um die 3 bis 5 Songs gibt, die irgendwie nachher doch man in den iTunes-Charts wiederfindet und zum Teil im Radio gespielt werden. Also das ist natürlich auch eine Sache, das ist jetzt für den Zuschauer vielleicht jetzt nicht so super spannend. Ich finde es immer sauspannend, mir danach die iTunes-Charts anzuschauen und zu gucken, was die Leute dann irgendwie kaufen, weil das häufig nicht nur der Siegertitel ist, sondern auch irgendwie Länder, die in den Top 10 nur abgeschnitten haben, irgendwie so Platz 8 oder so. Das finde ich dann auch immer spannend. So, was sind die Titel, die irgendwie nach oben gewertet werden, weil sie als relevant empfunden werden, und was sind nachher die Titel, die halt tatsächlich gehört werden wollen?
Die haben ja inzwischen auch ganz andere technische Möglichkeiten, sich zu vermarkten. 2006 war ja Social Media zwar schon groß, aber nicht so groß wie jetzt. Also ich bekomme seit Wochen Werbung angezeigt für den Teilnehmer der Tschechischen Republik, also für Mikolas.
Josef,
genau, ich wollte gerade sagen. Und auch für den Schweden bekomme ich seit Wochen Werbung bei Instagram angezeigt. Also auch da gibt es natürlich nochmal eine ganz andere Dimension der Vermarktung, und dadurch denke ich auch, dass es einfacher ist, heutzutage, also jetzt für die Künstler, sich auch anderweitig zu vermarkten, als nur in den heimischen Ländern, sondern die können jetzt einfach gerade sagen, ja, zeig das bitte allen Leuten an, die Eurovision interessiert sind und oder deren Freunde Eurovision interessiert sind. Und dann gibt es da auch andere Marketingkanäle und dadurch ist, glaube ich, die ökonomische Dimension heute eine größere als vor 12 Jahren. 2006 ist 12 Jahre her.
Mm. Wollen wir hier mal einen kleinen Cut machen und einen Song spielen?
Ja, lass uns gerne einen Song spielen.
Und zwar irgendwas, was kommerziell erfolgreich war.
Carmen Linnitz.
Carmen Linnitz zum Beispiel. Oder was ich ja eigentlich auch spannend finde, Blanche.
Ja, sehr gerne.
Weil ich das, Blanche von letztem Jahr Belgien.
Ja.
Ja. Das wurde relativ hoch gehandelt, ist dann auch relativ gut abgeschnitten. Ich weiß gar nicht mehr, wie gut. Und das ist aber so ein Song, der mir immer wieder begegnet. Sei es im Fernsehen, irgendwo im Hintergrund als Musik oder im Radio oder also wirklich irgendwie, ich horche dann immer auf und denke, hä, das ist doch hier von letztem Jahr. Hat jetzt aber jetzt irgendwie nicht so die krasse Aufmerksamkeit bekommen, aber ist trotzdem irgendwie immer angekommen. Noch
da. Platz 4 war es übrigens letztes Jahr.
Ah ja, Platz 4, doch sehr gut.
Blanche mit City Lights. Und das packen wir euch jetzt mal bei Ja, die App Anchor habt, dann könnt ihr euch das Lied jetzt über Spotify anhören. Wenn ihr das nicht habt und euch uns über irgendein anderes Portal hört, dann bekommt ihr jetzt nur unseren kleinen Jingle zu hören, aber könnt das natürlich auch mal in euren gängigen Musikplattformen einfach nachschlagen. Wie gesagt, Blanche und City Lights.
Das war die ökonomische Dimension, mit, dargestellt von Blanche mit City Lights. Und die vierte Dimension, das ist die politische Dimension. Auch sehr spannend, wie ich finde. Mhm. Denn eigentlich sollte es laut Regularien keine politischen Inhalte geben. Oder Politik sollte grundsätzlich eigentlich beim ESC keine Rolle spielen. Das ist aber de facto nicht der Fall.
Also eigentlich in diesem Satz.
Genau, also das sieht man zum...
Sag ruhig.
Das sieht man zum einen irgendwie, finde ich, als Zuschauer halt an der Punktevergabe total krass. Man sieht halt total, wer wem Punkte gibt und wer wem keine Punkte gibt. Und daraus kann man so, schon sehr viel ableiten. Also zum Beispiel Griechenland und Zypern schustern sich immer Punkte zu. Aber Armenien würde zum Beispiel nie Aserbaidschan irgendwelche Punkte geben. Die wählen sich immer selbst auf den letzten Platz, weil sie sich halt hassen. Also da erfährt man schon mal sehr viel über Politik und über Spannungen irgendwie in Europa. Das finde ich super spannend. Und manchmal gibt es auch so versteckte Botschaften in den Songs. Das ist auch was man sehr häufig beobachten kann, finde ich.
Nach Volta gibt es die externe und die interne politische Dimension. Das heißt, er sagt, auf der einen Seite gibt es eine Wirkung von außen nach innen. Also wenn der Wettbewerb für politische Zwecke instrumentalisiert wird, das hat man ja zum Beispiel letztes Jahr gesehen, als Russland keine Einreiseerlaubnis bekommen hat von der Ukraine, weil die Ukraine gesagt hat, ja, eure Teilnehmerin, die hat ja auf der Krim gesungen und so weiter. Da gibt es ja so ein bisschen Trouble dazwischen den beiden. Oder auch, wenn Staatsoberhäupter dann die Trophäen übergeben, dann ist es natürlich eine Einwirkung von der Politik auf den ESC. Und dann gibt es halt in der internen Dimension die Wirkung von innen nach außen. Das heißt, der Wettbewerb nimmt Einfluss auf die politische Agenda. Und da gab es zum Beispiel den Fall, dass Italien einen Beitrag ins Rennen geschickt hat und da war an dem nächsten Tag halt Wahlen. Und das hat natürlich dann auch eine Auswirkung quasi von innen nach außen, also auf diese Wahlen wahrscheinlich gehabt.
Beziehungsweise, nee, hat es nicht gehabt, weil...
Hat es nicht?
Weil, also die Wahlen haben, ich weiß nicht, bin nicht sicher, in welchem Land dann die Wahlen waren, aber das Land mit der Wahl hat praktisch diesen Beitrag nicht gezeigt. Die haben dann da praktisch einen Leerlauf gemacht, keine Ahnung, Werbung eingespielt oder irgendwas, um halt das zu verhindern, dass das irgendjemanden beeinflusst, was die Wahl am nächsten Tag angeht.
Aber das ist ja jetzt eigentlich auch nicht erlaubt. Also laut EBU, da muss man alle Beiträge zeigen. Späße, dass Russland halt sagt, die zeigen bestimmte Dinge nicht. Wobei die EBU das halt sehr, sehr kritisch sieht und halt sagt, ja, ihr müsst alles zeigen. Also es gibt sehr wohl Länder, die halt in diesen Zwischenmoderationen, die teilweise sind, dann halt Werbung zeigen. Das gibt es ja auf jeden Fall. Also manchmal auch, wenn die Moderatoren da im Green Room, also in dieser Backstage-Area rumlaufen, wo die ganzen Künstler sitzen, gibt es tatsächlich Länder, die da Werbung zeigen. Kommen wir aber mal zurück zur Politik, um mal wieder da zu bleiben. Ich finde es politisch halt mega interessant, wenn Letzteres passiert, also wenn der Wettbewerb Einfluss auf die politische Agenda nimmt. Also wenn es irgendwie Strömungen gibt im ESC, die dann halt so groß werden, dass sie von der Politik aufgegriffen werden müssen. Da gibt es ja auch verschiedenste Beispiele, was man zum Beispiel auch, was viel in den Medien war, was vielleicht der ein oder andere noch weiß, die Siegerin von 2016, Jamala mit 1944, das kam das selbst in der Tagesschau, dass dieser Song diskutiert wurde und geprüft werden musste. Und all solche Sachen immer. Also das finde ich das, was noch viel, viel spannender ist, wenn es quasi von innen nach außen geht.
Genau, gerade bei Jamala war es extra spannend, finde ich, weil also in ihrem Song geht es um die Verfolgung der Krim-Tataren, gell? Stimmt doch, oder?
Ja.
Genau,
ja.
Das, was dann natürlich auch zu dem Zeitpunkt, wo sie angetreten ist, super aktuell war, das Thema. Das wäre eigentlich disqualifiziert worden, weil es eine politische Message war, die man so nicht rüberbringen darf. Aber es wurde eine Ausnahme dafür gemacht, weil sie das halt in den geschichtlichen Kontext gesetzt hat. Also es ging in dem Text nicht um den Konflikt, der jetzt oder der vor einem Jahr oder vor 2 Jahren bestand, ging, sondern offiziell um den fast denselben Konflikt, glaube ich, aber halt 1944, da gab es den auch. Deswegen.
Und ich glaube, sie hat das doch auch irgendwie am Beispiel oder anhand der Biografie ihrer Großmutter oder so ähnlich. Also es gab da auch noch einen persönlichen Bezug in dem ganzen Ding, weshalb es dann trotzdem zugelassen worden
genau,
ist.
Genau, also wenn es einen geschichtlichen Kontext hat, ist es okay. Wenn es sich auf eine aktuelle politische Situation bezieht, würde es disqualifiziert werden.
Ja.
Also hat sie sehr schlau gemacht.
Und solche Lieder gibt es halt immer wieder, die sich auf geschichtliche Ereignisse in der Vergangenheit beziehen. Also da gibt es immer wieder politische Hinweise und da auch super spannend, dann irgendwie zu verfolgen, welche Länder dann noch was eigentlich relevant finden oder welche Dinge noch verarbeiten. Oder zum Beispiel gibt es, also für Deutschland hat noch nie jemand einen Song darüber geschrieben oder beim ESC performt, der von West und Ost handelt oder solche Geschichten. Aber in anderen Ländern wird das durchaus noch thematisiert, Dinge, die halt ähnlich alt sind. Das ist in Deutschland jetzt halt nicht der Fall, aber auch das zu beobachten, finde ich, ist eine total spannende Geschichte.
Ja, und auch, dass man über solche Sachen auch durch Songs dann erfährt, ne? Also, dass es diese Verfolgung der Krim-Tataren schon so ewig gibt, war mir jetzt irgendwie auch nicht so klar. Also, das ist dann auch nochmal spannend, wenn man sich damit beschäftigt und dann merkt, ah, okay, die Hintergründe sind tatsächlich so gewesen und da kann man nochmal irgendwie aus den Texten was lernen dann tatsächlich. Es gibt aber auch Songs oder Künstler, die sich auch irgendwie politisch positionieren, aber das alles ein bisschen witziger machen, sage ich mal.
Ja, gutes Wort.
Was fällt dir denn da ein?
Oder dezent kann man auch sagen. Also es gibt ja die witzigsten Dinge, hinter denen man sich dann da irgendwie verstecken kann. Und da gibt es den Künstler Verka Sedutschka. Und der wird euch, wenn ihr das Lied gleich hört, das werden vielleicht einige kennen, der hat vor 11 Jahren, also 2007, ist er auch für die Ukraine angetreten, und zwar mit dem Lied Er oder Sie, ich glaube, es ist nicht so ganz klar. Auf jeden Fall heißt das Lied Dancing Lascha Tumbai und man könnte jetzt, wenn man wollte, da auch rein interpretieren, dass er vielleicht Russia Goodbye gesungen hat, aber davon überzeugt ihr euch am besten mal selbst, wir packen es euch wieder rein und dann könnt ihr euch das mal selber zu Gemüt führen. Schmankerl. Es ist ein richtiges Schmankerl.
Das ist richtig geil. Vor allem auch deutscher Text dabei, ne?
Ja, auf jeden Fall.
77 Alulu.
Wenn ihr mal wieder einen richtigen Partykracher braucht, dann könnt ihr das jetzt auf jeden Fall rausziehen. Also wenn man nicht erzählt, dass es vom ESC ist, dann ist es vielleicht sogar. Also vielleicht muss man sich auch davon freimachen zu denken, dass es beim ESC nur Lieder gibt, die blöd sind. Oder die irgendwie komisch sind.
Naja, aber auch gerade die coole, komisch sind, wie das jetzt, ist ja eigentlich der größte Spaß überhaupt. Wenn man sich da jetzt nämlich noch das Video dazu anguckt und sieht, dass er einmal in so einem silberglänzenden Kostüm mit so einem riesigen Stern auf dem Kopf auf der Bühne steht und irgendwie mega komisch tanzt, dann ist es einfach nur abgefahren und witzig.
Mega.
Man muss sich aber auch drauf einlassen, so ein bisschen, ne?
Also, das auf jeden Fall.
Ja.
Also muss den ESC auch an sich halt immer ein bisschen mit zum Augenzwinkern sehen, finde ich. Man kann ihn natürlich total ernst nehmen und sich dahinter klemmen, aber ich finde, wenn man dem mit so ein bisschen Augenzwinkern guckt und da er halt Spaß an der Sache hat und das ein bisschen Euphorie verfolgt, dann ist das Ding auch super spannend und witzig. Aber das versuchen wir euch ja gerade so ein bisschen näher zu bringen, was der ESC alles so zu bieten hat.
Genau,
Der.
ein ganz, ganz großer Faktor ist natürlich die fünfte Dimension, nämlich die national-kulturelle Dimension. Sprich, welche nationaltypischen kulturellen Elemente bringen die Länder damit rein? Das finde ich super spannend, weil man einfach sieht, was für eine kulturelle Geschichte haben diese Länder. Man lernt die ganzen Eigenheiten kennen, man erfährt was über die Kultur. Das ist einfach ein richtig spannender Aspekt, finde ich.
Auf jeden Fall. Ich habe das ja gerade auch schon mal so ein bisschen gesagt, aber vielleicht nochmal aus einer persönlicheren Ebene. Also für mich ist der ESC auch ganz großer Teil meiner Identität als Europäerin. Also über den ESC lerne ich einfach ganz, ganz viel über Europa, über verschiedene Kulturen, über Gegebenheiten, über ja einfach die Länder, die dort halt teilnehmen und bekomme so ein viel besseres Gefühl für Europa, finde ich auch. Was ich total schön finde, weil meistens, ja, okay, wir leben in Europa, aber mehr kriegt man davon so nicht mit. Aber über den ESC bekommt man halt viel mehr so ein Gefühl dafür, was in Europa überall halt und wie unterschiedlich die verschiedenen Kulturen halt sind. Und das finde ich auch super, super spannend. Aber natürlich ist es auch halt dieser Aspekt so, wie landestypische Elemente eingesetzt werden, halt in der Komposition oder halt auch in der Performance, ob gewollt oder nicht gewollt. Um halt zu gefallen. Das ist ja auch
Ja.
das, was wir gerade schon so ein bisschen angesprochen haben.
Ja, und das ist halt wirklich, das ist echt super spannend, weil wir haben ja halt in Europa auch so eine kulturelle Vielfalt wie sonst nicht so häufig auf der Welt. Also wenn man in den USA lebt, hat man von der Fläche irgendwie auch eine Riesenfläche so, aber kulturelles gesehen ist eigentlich alles ähnlich. Es gibt kleine Unterschiede zwischen irgendwie dem Süden und dem Osten oder keine Ahnung was, aber in Europa ist es halt, man fährt 3 Stunden, ist über irgendeine Grenze gefahren und da ist schon wieder komplett alles ganz anders. Und das ist gerade auch die ganzen Ostblockstaaten sind aus unserer Perspektive, finde ich, schon noch irgendwie so ein bisschen schwarze Flecken auf der Karte, weil man da jetzt eher weniger in Urlaub hinfährt. Aber die haben einfach so viel kulturelle Überraschungen zu bieten, möchte ich sagen, ja, weil man sich einfach auch gar nicht richtig auskennt. Das ist einfach super spannend, das so ein bisschen mitzukriegen.
Auch so in den Musikwelten haben wir ja gerade auch schon gesagt, man kriegt darüber echt so einen Einblick in die Musikszene oder in die Musikbranchen, gerade wenn man es über mehrere Jahre hinweg verfolgt. Das ist echt super, super spannend. Und im Prinzip wollen die ja immer alle oder will ja jedes Land versuchen, sich zu verkaufen oder auch gut darzustellen und irgendwie attraktiv zu sein oder halt zu gefallen. Das sind alles so Punkte, super spannend zu sehen, wie die das halt versuchen umzusetzen. Und einen Weg, den die Türkei dafür gefunden hat, 2003, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch von euch, es ist natürlich auch schon wieder eine Ecke her, da haben sie gewonnen mit einem Beitrag Everywhere That I Can, der diese ganzen Einflüsse, die in der Türkei sind, im Prinzip so ein bisschen zusammenpackt. Es gibt da Elemente, die westlich sind, es gibt Elemente, die sicherlich so ein bisschen traditioneller aus dem türkischen Raum kommen und auch so die Spaltung des Landes oder ja, in Europa und Asien so ein bisschen darstellt. Aber vielleicht hört ihr da einfach noch mal mit einem anderen Ohr in den Song rein. Wir packen den jetzt mal hier da rein. Der ist von Sertab Erener, wenn man sie so ausspricht. Das ist natürlich auch wieder den türkisch mächtigen Menschen besser überlassen als mir, aber ihr wisst, was gemeint ist.
Siegerin von 2003 tatsächlich auch, hat gewonnen damit. Also ein super Track, hört mal rein.
Ganz genau, die Türkei 2003, auch ein super Beispiel, wenn man über nationale Identität spricht. Also nationale Identität, um das mal kurz zusammenzufassen, ist halt ja so ein theoretisches Konstrukt, das alle Teile der Identität, die zu diesem Land gehören, halt zusammenfasst. Ich glaube, oder wie würdest du das sagen?
Ja, doch, würde ich, glaube ich, ähnlich beschreiben.
So kann man das irgendwie kurz zusammenfassen, ohne da jetzt irgendwelche Diskurse aufzumachen. Das sieht man an einem Lied, finde ich auch ganz schön, was sie so transportieren wollen von ihrer, ja, von ihrer eigenen nationalen Identität, halt diese traditionellen Sachen, aber halt auch das moderne Westliche. Und ja,
Das ist halt dann so ein Winning Package, ne? Weil man will natürlich einerseits irgendwie allen gefallen und bei allen auch irgendwie einen Anklang finden oder vielleicht auch eine Identifikation auslösen, so, hey, gefällt mir, finde ich cool, ist irgendwie modern. Aber andererseits will man natürlich trotzdem in so einem nationalen Wettstreit die kulturelle Identität nicht ganz unter den Scheffel stellen und das dann irgendwie verbinden. Und das hat sie bravourös gelöst. Und hat sich damit auch auf den Sieg gesungen 2003. Also das hat sehr gut funktioniert. Aber es ist nicht immer so, dass ja, die bestehende nationale Identität des Landes mit reingebaut wird, sondern manchmal wird es auch ein bisschen missbraucht, sozusagen, der Wettbewerb, oder?
Ich finde, an der Stelle ist, also missbraucht kann der, hat jetzt auch wieder zwei Punkte, die positive und die negative.
Ja.
Positiv gesehen, glaube ich, war Lena für uns Deutsche ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne, nicht mehr, also wenn wir jetzt mal so in Vorurteilen sprechen, nicht mehr so steif wahrgenommen zu werden oder so, ja, verkopft oder durchgeplant oder welche Vorurteile es da gegenüber Deutschen noch immer so alles gibt, sondern sehr jung, sehr dynamisch, sehr flexibel, witzig. All solche Sachen, also eher positive Sachen mit Deutschland zu verbinden.
Genau, das heißt, man kann als Nation, die einen Beitrag entsendet, auch natürlich Signale aussenden und praktisch eine nationale Identität, die noch nicht vorhanden ist, konstruieren oder beeinflussen durch den Beitrag, den man entsendet. Also man
Ja.
kann natürlich verschiedene Messages damit mit rüberbringen und das nutzen einige Länder auch sehr aus. Das hat man zum Beispiel auch gesehen. Bei Aserbaidschan sieht man das eigentlich immer, dass sie einfach immer Titel schicken, mit denen sie sich irgendwie profilieren wollen. Aber da kommen wir jetzt eigentlich auch schon zur nächsten Dimension. Und das ist die nationalökonomische Dimension. Was hat es denn damit auf sich?
Also da geht es ein bisschen darum, was für einen ökonomischen Nutzen ein Land daraus ziehen kann. Natürlich hat das immer mit immensen Kosten zu tun, wenn der ESC in ein Land kommt. Also in manchen Fällen gebaut oder umgebaut werden für die riesen Zuschauerzahlen, die da kommen. Aber, und das darf man nicht vergessen, gibt es natürlich auch einen ja, Tourismus-Plus quasi. Also viele Leute fahren ja in das Land zu der Zeit. Das wäre hier eingebaute Jingle. Fahren ja in das Land, reisen dorthin, sind da auch eine ganze Weile, sind da teilweise 2, 3 Wochen vor Ort. Das gibt es natürlich gut für für den lokalen Tourismus. Aber so wirklich Zahlen, ob sich das nachher rechnet oder nicht, gibt es nicht. Allerdings gibt es so ein paar Hinweise, zum Beispiel, dass sich immer mehr nationale Sponsoren halt an dem ESC beteiligen und den begünstigen im eigenen Land. Das lässt ja schon so ein bisschen darauf schließen, dass das jetzt nicht so ganz unprofitabel ist.
Genau, und das hat man vor allem 2012 halt gesehen, als Aserbaidschan ausgerichtet hat. Die haben ja im Prinzip da in Baku ein komplettes Stadtviertel in Boden gestampft und eine Riesenhalle gebaut extra dafür und den Tourismus angekurbelt. Da liefen dann auch im Fernsehen, lief dann immer Werbung irgendwie, dass man in Aserbaidschan Urlaub machen soll, erinnere ich mich noch. Also die haben da richtig krass die Werbetrommel wie sagt man, gerührt.
Gerührt? Ich glaube schon,
Klingt
ja.
irgendwie falsch, egal. Und haben halt einfach versucht, sich damit zu profilieren. So überkrasse Imagefilme produziert haben. Auch in der Show gibt es ja immer die Postcards, wo die einzelnen Nationen vorgestellt werden, indem man den entsprechenden Teilnehmer zum Beispiel in dem Teil ausrichtenden Land, also in Aserbaidschan, irgendwo rumlaufen lässt. So wird das meistens gemacht. Und das war auch sehr, sehr krass inszeniert damals in Aserbaidschan mit sehr, sehr schönen Bildern. Alles sehr auf mögliche Touristen ausgerichtet irgendwie. Und da hat man das schon krass gemerkt. Und ich finde, zum Beispiel auch Malta ist so ein Land, die einfach seit Jahren darauf geiern, dass sie mal gewinnen,
Ja.
damit sie halt diesen kompletten Tourismusschub bekommen.
Wenn man das jetzt aber mal so aus der Fansicht sieht, also aus unserer Sicht, ist es natürlich auch immer irgendwie ein cooler Anlass, ein anderes Land halt kennenzulernen oder hinzureisen. Also ich glaube, ich wäre jetzt von mir aus so nie auf die Idee gekommen, mal nach Portugal zu fahren.
Hä,
Aber so
Portugal
hat
ist doch
man,
super cool.
ja, aber irgendwie hätte ich das wahrscheinlich trotzdem nicht, also klar, es
Es
ist
hätte noch
schön und sonnig
gedauert,
und
ja.
es hätte wahrscheinlich schon noch gedauert. Und so hat man halt irgendwie immer einen Anlass, lernt halt auch wieder andere Länder kennen. Und das macht halt schon auch Spaß, dann nochmal vor Ort halt zu sein. Also klar, das ist jetzt nichts für jedermann, da muss man dann halt auch schon ein bisschen
Da muss man schon
tiefer
krass sein, ja.
drinstecken. Aber das macht auch total viel Spaß, dann vor Ort zu sein und ja, da auch die verschiedenen Arten und Weisen halt kennenzulernen.
Voll. Ja, aber weiter geht's mit der siebten Dimension und das ist, glaube ich, auch was, was eigentlich auf der Hand liegt. Das ist die kompetitorische Dimension. Es ist nämlich natürlich immer noch ein Wettbewerb. Es geht darum zu gewinnen.
Competition, Competition, Competition. Deshalb gibt es ja zum Beispiel, also ein Drittel der ganzen Sendezeit ungefähr, ist ja auch die Punktevergabe. Das ist so ein zentrales Element ja auch immer noch geblieben und an der Punktevergabe beziehungsweise dem System dahinter wurden auch nochmal ein, zwei Sachen geändert, sodass es jetzt halt tatsächlich bis zur letzten Minute dermaßen spannend ist. Das ist teilweise bei Fußballspielen nicht der Fall, möchte ich mal anmerken. Also beim ESC wird die Spannung halt jetzt echt richtig lange hochgehalten und man fiebert dann echt am Ende halt mit. Irgendwie wird es jetzt der Favorit, den man so persönlich hat oder nicht? Oder wie läuft es? Und dieser kompetitorische Effekt, der ist da halt schon echt stark, muss man sagen.
Und das ist halt, glaube ich, finde ich, so eine der Sachen, die halt am meisten Spaß machen, weil es ist eigentlich wie ein
Ja.
Sportevent, ne? Es ist wie eine kleine Fußball-Weltmeisterschaft irgendwie zusammengepfercht auf 3 Stunden. Es ist
Ja.
unfassbar spannend. Man fiebert total mit, entweder mit seinem eigenen Land oder, wenn man aus Deutschland kommt, mit seinem anderen Favoriten. Wenn man weiß, dass man eh schon keine Chance hat. Nee,
Es
ist jetzt
gab Länder,
natürlich
in denen
böse
Sophia und ich uns
gesagt.
vielleicht überlegt haben, welche Fahne wir so hochhalten anstatt der deutschen. Vielleicht gab es solche Jahre.
Vielleicht, man weiß es
Vielleicht.
nicht. Nee, aber ist ja auch egal, für wen man routet. Es ist einfach,
Ja.
es macht total Spaß und man ist irgendwie super involviert und regt sich auch auf, wenn irgendjemand anders mehr Punkte bekommt oder wenn wieder jemandem die Punkte zuschustert, so
Ja.
Nachbarschaftsfreunde und so. Das ist halt ein total riesiger Aspekt davon, finde ich, dass es halt einfach dieser Wettbewerb ist, der das so spannend macht dann am Ende.
Ja. Man muss auch mal eine Sache an dieser Stelle auch sagen, dass halt immer so Nachbarländer sich häufig Punkte zuschustern. Liegt natürlich auch daran, dass die halt kulturell nah beieinander sind und dass halt
Ja.
so ein Land wie Österreich oder auch die Schweiz, deren Musikkultur unterscheidet sich jetzt halt nicht so sehr von unserer, wie zum Beispiel die Musikkultur von Aserbaidschan. Also das begünstigt halt diese
Genau, ja.
Punktschieberei untereinander natürlich, ja, das muss man so ein bisschen auf dem Plan haben. Das heißt auch, da wird ja mal viel diskutiert von wegen, ja, irgendwelche Länder würden irgendwelche Stimmen kaufen. Da gibt's viel Spekulation, sagen wir das mal so. Aber natürlich muss man diese kulturelle Nähe auch immer ein bisschen auf dem Zettel haben. Aber es macht eigentlich super viel Spaß und vielleicht so als Tipp, es gibt immer vom NDR auf eurovision.de so Punktetabellen, die man sich runterladen kann und in denen man dann selbst während der Show sowas mitbewerten kann. Also das halt auch so ein bisschen wie bei der EM oder ähnliches als Public Viewing aufzuziehen und mit so ein paar Leuten und dann ein paar Freunden zu gucken, die da auch Bock drauf haben oder das einfach mal so zu machen im Freundeskreis und dann Punkte zu vergeben und meinetwegen auch darauf zu wetten, wer am Ende die meisten Punkte hat oder so. Das macht es dann natürlich noch mal spannender. Also bei Sophia und mir ist es halt zumindest so, dass wenn wir die Vorentscheide noch getrennt gucken, weil wir irgendwie in unterschiedlichen Städten sind, ist natürlich nachher auch immer so ein bisschen der Thrill, so wer hat nachher am meisten richtig getippt oder so.
Also
Das
es ist
gibt es
nicht
auf
nur
jeden Fall.
kompetitorisch innerhalb der Show, sondern auch
Ja.
außerhalb, wenn man möchte, wenn man dann nicht so ein kleines Tippspiel draus macht. Also das macht auch Spaß. Das stimmt.
Ja. Wie gesagt, das waren die sieben Dimensionen, die Dr. Irving Volta herausgefunden hatte bei den ESC oder in denen er sie unterteilt. Wir haben aber noch eine achte Dimension hinzugefügt. Aber davor kommt es zu einem Mann, der es auf die besten Arten und Weisen verstanden hat, alle Dimensionen zusammenzufassen. Und zwar Johnny Logan. Vielleicht weiß das auch der eine oder andere nicht. Der hat sogar gleich viermal dran teilgenommen.
Ja, und zwar sehr, sehr erfolgreich. Der gute Mann ist Ire und hat den Song Contest als einziger Teilnehmer tatsächlich zweimal gewinnen können. Und jetzt habe ich leider die Jahreszahlen nicht mehr im Kopf.
80 und 87.
80 und 87. Und er hat auch zweimal als Komponist fungiert. Und zwar 84 und 92. Davon ist auch einer, der 92er Beitrag hat auch gewonnen. Und der 84er Beitrag ist Zweiter geworden. Also ungefähr der erfolgreichste Dude im ESC ever. Der hat das Prinzip verstanden. Der hat wirklich alle Knöpfchen gedrückt bei den Leuten und hat wirklich historische Erfolge gefeiert damit.
Deshalb kommen wir natürlich nicht um ihn herum und packen euch jetzt noch Johnny Logan mit Hold Me Now in den Podcast. Johnny Logan ist eine andere Koryphäe des ESCs und natürlich gehört er zu den Must. Das muss man mal gehört haben und muss man mal mit dem ESC in Verbindung gebracht haben. Old but Gold ist alles, was ich dazu sagen kann. Aber auch tatsächlich eine gute Überleitung zu unserer achten Dimension des Eurovision Song Contest.
Genau, die haben wir uns jetzt noch selber dazu überlegt, weil das finden wir eigentlich ist die witzigste, oder, ach, jetzt habe ich schon vorweggenommen, die wichtigste, wollte ich sagen. Die wichtigste Dimension ist eigentlich die witzige Dimension, nämlich, ja, das ist halt einfach, das ist das Absurdeste, was man im Fernsehen, glaube ich, auch anschauen kann, so zum Teil. Das ist einfach, das erklärt sich auch so ein bisschen aus den Sachen, die wir schon gesagt haben. So zum Teil ist es zum Beispiel so, ist einfach super witzig, zu beobachten, was manche Länder für gut befinden und denken, dass das bei anderen ankommt. So ist manchmal einfach so ein krasser Schmarrn dabei, dass man nicht anders kann, als laut loszuprusten.
Es ist auch wirklich immer wieder ein Highlight. Guckt euch auch auf jeden Fall mal die Semifinals an. Wir haben euch ja in der letzten Folge schon erklärt, warum es die gibt und was die so machen. Diese Semifinals gibt es auch aus einem Grund, die Qualität muss auch ein bisschen gehalten werden. Also guckt euch gerne mal die Semifinals an, weil es da teilweise so an Beiträgen dann noch gezeigt wird, ist auch echt witzig teilweise. Also jetzt gar nicht so, um die Beiträge runterzumachen oder irgendwie, ja, da zu haten, aber es ist einfach sehr amüsant teilweise.
Zum Teil ist es ja auch, sind es gar keine schlechten Songs, die so witzig sind, sondern einfach die Inszenierung, die manchmal komplett wahnsinnig ist. Oder wo Leute halt einfach nach Aufmerksamkeit heischen und versuchen wollen, irgendwie rauszustechen und dadurch halt die absurdesten Sachen auf dieser Bühne veranstalten. Was ist denn zum Beispiel, was ist dir noch so im Kopf geblieben? Also was ich zum Beispiel total crazy fand, waren hier Jedward aus Irland.
Oh ja.
Die so krass hochgegelte Haare hatten und einfach wie so Flummis auf der Bühne rumgehüpft sind. Also wie so ADHS-Kinder.
Das waren so Zwillinge auf ADHS, echt. Die sind echt immer drin. Was ist denn noch?
Ja, sondern so Verka-Seduchka-Menschen, die halt einfach komplett übertreiben. Das ist halt auch der Charme dieses Contests eigentlich. Diese Campiness, dass man einfach alles so krass übertreibt, dass es schon wieder gut ist, weil es halt einfach dann so bescheuert ist, dass man nur noch drüber lachen kann.
Und Valentina Moneta müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Die gute Frau hat 4-mal für San Marino dran teilgenommen, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Und zwar meistens mit einem Song von, und auch das ist ein Name, den ihr kennt, Ralf Siegel, der seit Jahren irgendwie ja immer wieder für wechselnde Länder komponiert, seitdem er nicht mehr in Deutschland komponiert und da jetzt in San Marino eine zweite musikalische Heimat gefunden hat, zumindest was den ESC angeht. Dieses Jahr nicht, aber davor sind einige Lieder auf sein Konto gegangen. Mehr oder minder erfolgreich, muss man an der Stelle sagen. Aber das ist auch so ein Ding, wo ich immer echt, wenn es wieder heißt, Valentina Moneta mit einem Ralf Siegel-Song, da kommen ja auch schon die Freudentränchen.
Also es hat einfach auf so vielen Ebenen so viel Potenzial, witzig zu sein. Und nicht nur die Songs sind witzig, sondern zum Teil ist auch diese Punktevergabe einfach zum Losbrüllen. Da wird ja in jedes Land praktisch per Videoschalte übertragen sozusagen der Mensch, der die Punkte vergibt für das Land. Also das kennt ihr, das ist dann aus Deutschland häufig Barbara Schöneberger gewesen von der Reeperbahn aus. Und das ist ja in den anderen Ländern auch so. Da wird immer zu einem Moderator geschaltet, der dann die Punkte verkündet. Und da sind zum Teil Gestalten dabei. Da reicht allein das Bild, ohne dass sie was gesagt haben, dass schon in der Halle losgelacht wird. Das ist ganz komisch, man kann es auch gar nicht so genau erklären, aber manchmal, ich weiß nicht, da stehen einfach manchmal Leute, da kannst du nicht anders als irgendwie drüber lachen, auch wenn es jetzt gemein klingt. Also man lacht die Leute, dann lacht man sie aus. Ich weiß nicht, manchmal legen sie es halt auch drauf an, dass man es irgendwie witzig findet.
Es ist bietet auf jeden Fall wieder Unterhaltungswert und kann man wieder fröhlich mit der Freundesschar im Wohnzimmer diskutieren, wer da jetzt den besten Auftritt in der Punktevergabe hat.
Ja, und übrigens, häufig legen sie es dann auch drauf an, irgendwie einen Witz zu machen oder eigentlich fast alle wollen irgendeinen Witz und machen und gut ankommen. Und es ist halt immer irgendein Kack, den halt niemand lustig findet. Und allein das ist auch schon einfach so unterhaltsam.
Ja, es ist übrigens ein kleiner Funfact an der Stelle auch schon. Also die Show wird halt mehrmals geprobt und man kann auch Tickets für diese Proben kaufen. Und die sind deutlich günstiger als die Tickets für den Abend. Und deshalb gucken Sophia und ich uns halt immer diese Proben dann halt an. Und auch bei den Proben schalten die schon in jedes Land. Und dieses Bild von einer ungeschminkten Barbara Schöneberger am Sonntagmorgen auf der Reeperbahn mit einem schwarzen Hoodie, das werde ich einfach nie in meinem Leben vergessen. Das ist unfassbar witzig.
Das war aber auch eigentlich nur so witzig, weil halt davor schon irgendwie 10 andere Länder diese Live-Schalte hatten. Alle waren halt schon perfekt gestylt, mit dem richtigen Hintergrund, mit den Cue-Cards in der Hand. So. Und dann kommt Barbara Schöneberger einfach im abgerastesten Sonntagslook aller Zeiten. Und es war einfach so geil. Es war so erfrischend dann auch irgendwie. Ich habe es gefeiert.
Auf jeden Fall. Es war sehr schön. Übrigens noch ein anderer Tipp, wenn ihr das Ganze ein bisschen witziger gestalten wollt. Es gibt sehr viele Trinkspiele zum ESC. Ihr könnt zum Beispiel trinken, wenn jemand, also welches Getränk auch immer, ob es Limo ist oder die alkoholische Variante, wenn jemand ein Trickkleid anhat, wenn irgendwo Fontänen hochgehen, wenn irgendwer schmachend in die Kamera guckt. All solche Dinge kann man auch beim ESC machen und ich glaube, das macht es auch nochmal witziger. Genauso wie diese Punktevergabe, wenn man das zu Hause macht. Vielleicht können wir auch nochmal die 10 besten Tipps zum ESC gucken machen.
Das wäre auch gut, ja.
Ja, das
wäre auch eine Folge.
Wir sammeln uns
das direkt auf.
Ich schreibe es direkt auf in unsere Liste.
Ja, aber das ist halt auch eigentlich das Wichtigste, was man beachten muss, wenn man sich das anschaut. Man darf es nicht zu ernst nehmen, weil es ist am Ende des Tages einfach eine komische Veranstaltung, wo nicht immer alles irgendwie nach Plan geht oder wo man halt nicht das Ergebnis bekommt, was man sich vielleicht gerne wünscht häufig. Viele Dinge kann man nicht nachvollziehen. Und wenn man sich da reinsteigert und das sehr ernst nimmt, dann kann es sehr frustrierend sein. Und deswegen, oder nicht nur frustrierend, man kann es halt auch total bescheuert finden, weil halt wirklich die Qualität zum Teil unterdurchschnittlich ist. Wenn man das Ganze aber mit einem Augenzwinkern anschaut und irgendwie nicht so ernst nimmt, sondern mit Humor sich anschaut und ein bisschen ironisch auch vielleicht sich das anschaut, dann ist es das witzigste Fernseh-Event, was es überhaupt gibt, finde ich. Ja. Das macht so Spaß, einfach darüber herzuziehen, darüber zu lachen.
Auch einfach so, also das ganze Event ist eigentlich total, ja, also zum einen interessant, aber halt auch einfach total unterhaltend. Für mich erfüllt es den Zweck voll, den die EBU damit ansetzt.
Total. Und das ist, ich glaube, es gibt auch sonst nichts im Fernsehen, was derart komisch ist. Oder, also ich weiß es nicht, es ist super schwer zu erklären.
Ja, ja.
Aber das ist jetzt auch irgendwie so... Ja, ein bisschen der Wrap-up.
Auf jeden Fall.
Denn wir haben jetzt irgendwie 8 Dimensionen euch nahegebracht. Und ich finde, dass so viel braucht es auch, um dieses komplette Konstrukt zu erklären. Weil es ist einfach so vielschichtig und so divers, dass man das immer, wenn jemand fragt, so, hä, warum findest du das gut, ist man so völlig so, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ja.
Schick dir nachher meinen Text von Volta.
Genau. Oder jetzt den Link zum Podcast. Weil ganz jetzt haben wir das hier einfach alle mal geklärt und erklärt. Und ich hoffe, dass wir euch das jetzt ein bisschen näher bringen konnten.
Ganz genau. Wir haben ja auch schon unterwegs quasi viele Punkte genannt. Und ich glaube, man merkt auch an der Länge dieser Folge, wie wichtig uns das ist, einmal loszuwerden, warum wir das so gut finden und warum wir das so witzig finden und da jedes Jahr auch so viel mit so viel Enthusiasmus hinter der ganzen Veranstaltung stehen. Zum Schluss haben wir euch natürlich nochmal einen Song rausgesucht. Wenn ihr uns weiterhin folgen wollt, ihr könnt uns gerne bei Instagram oder auch bei Facebook abonnieren, folgen, wie auch immer ihr das gerne nennen möchtet. Könnt uns dann natürlich auch nochmal eure besten Empfehlungen schreiben zu eurem ESC-Abend oder gerne eure Fragen. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, das klingt ja alles schön und gut, aber ich habe noch die und die Frage, dann löchert uns gerne und schreibt die gerne dort. Ihr findet uns überall unter Eskalation unterstrich, aber Eskalation natürlich ESC-mäßig mit C geschrieben.
Korrekt. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zum Abschluss einen Song rauszuhauen. Mal wieder ein Klassiker. Einfach ein Abschluss, den wir euch gerne zeigen wollen, weil wir das ein super Ding finden. Apropos Ding, so heißt es auch. Dingedong ist wieder so ein Klassiker von wir wollen einen Song machen, den jeder verstehen kann. Deswegen wählen wir einen Fantasietext, der überhaupt keinen Sinn macht. Und das hat die Niederlande 1975 gemacht und damit gewonnen. Das sind Teach-In mit Dingedong.